Ja, ich bedanke mich erstmal, dass am Nikolausabend das so viele Leute geschafft haben zum Vortrag über Sozialismus. Finde ich genau richtig, um den Abend zu begehen. Mein Name ist Ralf Hoffrogge. Ich bin Historiker an der Ruhr-Universität Bochum, lebe aber in Berlin und habe mich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung beschäftigt. Und zwar sowohl des Kommunismus in der Weimarer Republik, aber auch eben einen kleinen Überblicksbuch geschrieben. Deswegen bin ich heute hier zur Geschichte der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften im 19. Jahrhundert. Ich gebe das mal rum. Das ist aus der Reihe Theorie.org, die vielleicht einige schon kennen. Könnt ihr einfach mal durchreichen. Vieles von dem, was ich nachher erzählen werde, steht da auch drin. Das habe ich damals ganz gerne gemacht. Der Verlag hat mich da angefragt. Die hatten schon zu allen möglichen Bücher zu Maoismus, Trotzkismus, Feminismus, Marxismus, nur zum Sozialismus überhaupt nicht und Arbeiterbewegung auch nicht. Und es war so eine große Lücke, wo ich dachte, ja, eigentlich muss da mal was kommen, da die Linke in Deutschland oft relativ geschichtslos handelt. Und das eigentlich mal wieder fällig wäre, so ein bisschen drüber zu diskutieren, was hat uns die Geschichte der politischen Linken im 19. Jahrhundert heute eigentlich zu sagen. Der Vortrag steht unter dem Motto heute stärkste der Parteien, die Sozialdemokratie vor 1914. Das ist schon so ein Punkt, dass die SPD mal links war. Wichtige erste Lektion. Denn man muss leider sagen, das wissen viele nicht, auch viele Leute, die sich heute selber als links begreifen oder als politisch engagierte Menschen. Ich habe da ein kleines Erweckungserlebnis gehabt im Jahr 2013. Da hat die Sozialdemokratie ihr 150-jähriges Jubiläum gefeiert und es wurden in Berlin Zettel verteilt und eine Fake-Homepage gemacht, wo drauf stand 150 Jahre SPD, 150 Jahre Sozialabbau. Da waren dann Bilder von Gustav Noske, kennt ihn noch jemand? Ja, der mitverantwortlich für die Niederschlagung des Januaraufstandes 1919 Reichswehrminister und bei dieser Niederschlagung ist auch Rosa Luxemburg ermordet worden und danach halt Gerhard Schröder in direkter Linie. Es war aber kein Bild dabei von Leuten wie Friedrich Engels, auch Sympathisant und großer Förderer der deutschen Sozialdemokratie, kein Bild von Rosa Luxemburg, auch lange Jahre in der deutschen Sozialdemokratie aktiv und kein Bild von August Bebel, bekannt dem Parteigründer, mehr oder weniger zusammen mit Wilhelm Liebknecht, bekannt durch seinen Ausspruch, diesem System keinen Mann und keinen Groschen, was sich auf einerseits Wehrdienstverweigerung und andererseits auf Steuern für den bürgerlichen Staat bezog. Es ist relativ wenig bekannt, dass die Sozialdemokratie auch mal verboten war als linksextreme Vereinigung, und zwar unter Bismarck von 1878 bis 1890, 13 Jahre lang. Und die Aussage 150 Jahre SPD gleich 150 Jahre Sozialabbau löscht quasi die ersten 70 Jahre der Sozialdemokratie, die Jahre vor 1914, die Jahre, als die Sozialdemokratie eine der größten sozialistischen Parteien Europas war, eine Partei, die Intellektuelle aus aller Herren Länder angezogen hat, viele auch aus den deutschsprachigen Minderheiten im Ausland oder Leute, die Deutsch gelernt haben, wie Rosa Luxemburg, Karl Radek, Anton Pankök, Kautsky und andere, die alle extra nach Deutschland gekommen sind, weil sie gesehen haben, gedacht haben, das ist die politische Partei, die am radikalsten ist und wo am meisten geht. Und diese Geschichte ist sozusagen gelöscht in dieser Spaßguerilla-Aktion und zeigt auch so ein bisschen den Bruch in der Geschichte der Linken in Deutschland. Einerseits durch die Integration der Sozialdemokratie, die heute keine oppositionelle Partei ist, die sich vor einem Verbot nicht mehr fürchten muss. Andererseits aber auch der außerparlamentarischen Linken, die wenig Bezug hat zur Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, zur Geschichte der Gewerkschaften, zu der Geschichte der Sozialdemokratie. Vielleicht können wir da heute so ein bisschen gemeinsam in eine Diskussion dazu kommen, warum dieser Bruch vielleicht ein Problem ist oder beziehungsweise wie man linke Geschichte diskutieren kann, ohne in Traditionalismus zu verfallen und welche Linien vielleicht für heute interessant sind. Springen wir dazu mal vor 150 Jahren die Gründung der Sozialdemokratie. Als Gründungsdatum gilt das Jahr 1863. Da hat nämlich jemand namens Ferdinand Lassalle, ein ehemaliger Teilnehmer der 1848er, also 1848er Revolution, und Mitglied des Bund der Kommunisten, den Marx und Engels in London gegründet haben oder übernommen haben, mehr oder weniger, einen neuen Verein gegründet. Und das war der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Und er hat es gemacht auf Anfrage aus Leipzig von schon einem bestehenden Arbeiterverein, die so ein bisschen gefragt haben, hey, wir haben hier so einen geilen Arbeiterverein, aber irgendwie haben wir kein Programm, kannst du uns mal was schreiben? Und dann hat er ihnen sowas geschrieben, nämlich ein offenes Antwortschreiben, was Thema offen, was die Form eines offenen Briefes annimmt, wo er sagt, wir müssen fürs allgemeine Wahlrecht kämpfen und den Kapitalismus in eine Art Genossenschaftssozialismus umwandeln. Und deswegen brauchen wir das Wahlrecht, um diese Umwandlung zu machen, weil solange die herrschende Klasse noch den Staat beherrscht, geht das irgendwie nicht. Das war der allererste überregionale Arbeiterverein in Deutschland, der eine gewisse Dauer und Bestand hat, blieb aber lange nicht der einzige. Es gab 1868 eine Neugründung, als eine Gruppe von liberalen Bildungsvereinen sich neu zusammengefügt hat und der ersten Internationale beigetreten ist. Die erste Internationale war eine Gründung aus London, wo die Arbeiterbewegung weiter war, wo die Gewerkschaften eine ältere Tradition haben, wo der Kapitalismus und die Industrialisierung schon länger bestanden und daher der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit schon eher die Notwendigkeit einer Organisierung mit sich gebracht hat. Diese erste Internationale hatte lange nur Einzelpersonen als Mitglieder, aber eine von diesen Einzelpersonen hat 1868 ihr 68er Erweckungserlebnis gehabt, das war nämlich August Bebel. Ein Drechslermeister, Typ lesender Arbeiter, ein Handwerker, der mehrere dieser Arbeitervereine zusammengeführt hat in einer neuen Vereinigung und diese in der ersten Internationale untergebracht hat sozusagen oder deren deutsche Sektion dann geworden ist. Das Ganze, damit bestanden in Deutschland zwei Strömungen der Arbeiterbewegung, die Lassalleaner und die sogenannten Eisenacher. Die haben sich unterschieden, dass die einen Marxisten waren, nämlich die Eisenacher, und die anderen eher nicht, nämlich die Lassalleaner. Vor allen Dingen waren die Lassalleaner in der Frage, wie soll es weitergehen mit der deutschen Einheit. Das war nämlich damals schon so eine gewisse Frage, weil es gab noch keinen deutschen Nationalstaat. Und die Mehrheit der Arbeiterbewegung hat es befürwortet, dass es einen deutschen Nationalstaat gibt, weil man erhofft hat, dass man damit die 37 verschiedenen regierenden Kleinfürsten, Könige und Tyrannen los wird und wie die Franzosen eine Art demokratische Republik gründet. Also damals war die Forderung nach Gründung eines Nationalstaats noch nicht unbedingt eine reaktionäre Sache, sondern es verbanden sich noch demokratische Hoffnungen damit. Und die Lassalleaner, boah, das ist schwierig heute, aber wir schreiten fort, haben gesagt, naja, die Preußen werden das irgendwie schon machen. Und die Eisenacher haben gesagt, naja, wenn die Preußen diesen Staat regieren, dann wird das eine autoritäre Diktatur. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir hätten das lieber so wie in Tübingen und in anderen südwestdeutschen Staaten, wo nämlich wesentlich liberalere Verfassungen waren, wo die Bürger ein bisschen mehr mitentscheiden konnten, wo ein liberaleres Wahlrecht galt. Das Ganze hat sich erledigt gehabt 1871, als Bismarck das Reich sozusagen von oben gegründet hat durch Blut und Eisen, als es zwar ein allgemeines Wahlrecht für Männer gab, aber ansonsten dieses Parlament wenig Zusammensagen hatte und als sich auch andere Streitfragen mehr oder weniger erledigt hatten. Die Streitfrage um den Marxismus zum Beispiel. Die Eisenacher waren halt für Streiks, für Gewerkschaften, für Klassenkampf in den Fabriken. Die Lassalleaner haben gesagt, naja, man muss erstmal über das Wahlrecht gehen und Reformen von oben machen und dann diese Genossenschaften gründen. Streiks bringen wenig, weil die Unternehmer einem sowieso nur so viel zahlen, wie die Lebensmittelkosten. Die werden dem Arbeiter und seiner Familie auf keinen Fall mehr geben, als dass er sich so gerade über Wasser halten kann. Das war das sogenannte eherne Lohngesetz. Das hat sich in der Praxis als schlicht falsch gewesen, weil Streiks, obwohl sie reformistisch sind, obwohl sie nicht sofort die Revolution bringen, waren unglaublich attraktiv, weil sie nämlich mehr Geld in die Tasche bringen und dazu führten, dass die Arbeiter sich ein bisschen mehr leisten konnten, beziehungsweise überhaupt erst ihre Grundbedürfnisse, Lebensmittel, Wohnen und so weiter, ihre Grundbedürfnisse abdecken konnten. Die Lassalleaner mussten dann irgendwann auch zu Streiks übergehen. Diese Nationalfrage hatte sich auch irgendwie erledigt und beide Gruppen fusionieren 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Diese Partei floriert so ein bisschen, wird schon ein Jahr später aber in Preußen kriegt so einen Deckel drauf, ein Aktivitätenverbot. Und 1878 wird die ganze Partei verboten und alle Gewerkschaften, die es zu dieser Zeit gibt, einschließlich der christlichen und katholischen Gewerkschaften. Also es wird mehr oder weniger alles, was irgendwie mit Sozialismus und Arbeiterbewegung zu tun hat, komplett abgeschaltet von oben. Das Einzige, die Ausnahme ist, dass Sozialdemokraten sich als Einzelpersonen zu Wahlen aufstellen dürfen. Das ist eine Ausnahme, die die Liberalen sich aufbedungen haben, weil sie sich noch so dunkel daran erinnert haben, dass ihre eigene Bewegung halt auch mal aus einer Revolution hervorgegangen ist und dass ihre eigene Bewegung auch sehr darauf basiert, dass halt das Parlament entscheidet und nicht das Militär oder der Kaiser alleine. Und sie wollten daher diese parlamentarischen Rechte auf keinen Fall geschmälert wissen, aber die Sozialisten trotzdem irgendwie loswerden und daher dieser Formelkompromiss. Einzelpersonen dürfen zu Wahlen antreten, aber sie dürfen keinen Wahlkampf machen, keine Versammlung einhalten, keine Beiträge nehmen, keinen Verein gründen und faktisch nicht öffentlich auftreten, keine Zeitungen verteilen, keine Flugblätter verteilen. Also Totalverbot in der Öffentlichkeit, aber in dieser politischen Sphäre ist es weiterhin erlaubt. Ob trotz dieses Totalverbots in der Öffentlichkeit und quasi einem totalen Agitationsverbot stiegen erstaunlicherweise die Wahlergebnisse dieser sozialdemokratischen Partei an. Also bei jeder Wahl wurden das mehr Leute. Und obwohl der Bismarck sich erhofft hatte, man verbietet die auf der einen Seite und gibt den Deutschen auf der anderen Seite gleichzeitig eine Rentenversicherung und eine Unfallversicherung, was damals total modern war und total nagelneu und ungehört. Und man hat sogar Bismarck dafür einen Sozialisten genannt. Staatssozialismus wurde das genannt. Rentenversicherung war schon Sozialismus. Und man hatte sich erhofft, dass wenn man den Leuten auf der einen Seite eine soziale Absicherung, rudimentär, aber immerhin ist sie da, gibt und auf der anderen Seite die Extremisten verbietet, dass dann irgendwie Ruhe im Karton ist und die Arbeiter sich sozusagen dem nationalen großen Ganzen anschließen. Sammlungsbewegung hieß das. Das ging schief, weil sich dieser Kampf zwischen Kapital und Arbeit allein durch eine Rentenversicherung, es war damals die Rente mit 70, die heute wieder eingeführt werden soll, sehr fortschrittliches Konzept, allein dadurch nicht besänftigen ließ und es ständig weiterhin zu Streiks, zu Konflikten am Arbeitsplatz kam, zu wilden Streiks vor allen Dingen. Und der große Auslöser, warum das ganze Verbot dann am Ende nicht mehr Bestand hatte, war 1898 ein großer Bergarbeiterstreik, ein wilder Streik, der fast Züge von einem Aufstand annahm, wo man halt gemerkt hat, okay, es ist vielleicht besser, die Leute gründen Gewerkschaften, da hat man einen Ansprechpartner, als wenn man ständig alles verbietet und dann fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf. 1890 kam es daher zur Neugründung und die Sozialistische Partei nennt sich erstmals Sozialdemokratie. Das war so die Geburt der SPD vom Namen her, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sozialdemokratie und Sozialismus bedeuten dabei aber mehr oder weniger dasselbe letztlich. Sind noch nicht geschieden. In dieser Zeit, der Verbotszeit, hat sich in der Sozialdemokratie der Marxismus als Theorie durchgesetzt. Vorher hatte man noch so verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze, vielleicht so Genossenschaft. LaSalle war noch, der kein Marxist gewesen ist, war super populär noch, weil er eben die legendäre Gründerfigur war. Aber in der Verbotszeit machte diese ganze Idee vom Klassenkampf, die dabei Marx drin stand, total viel Sinn. Es machte auch total viel Sinn, dass im kommunistischen Manifest drin stand, der moderne Staat ist nur ein Ausschuss zur Verwaltung der Gesamtgeschäfte der Bourgeoisie. Und diese viel radikalere Theorie entsprach halt eher den Erfahrungen, die die deutschen Arbeiter halt mit dem Staat gemacht haben. Dennoch hat das Programm nicht nur was mit Klassenkampf zu tun, sondern hatte auch anderes zu bieten. Es war das Erfurter Programm, weil es auf dem Parteitag in Erfurt beschlossen wurde. Und einer der Schlusssätze dieses Parteiprogramms war: Die Sozialdemokratische Partei Deutschland kämpft also nicht für neue Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für die Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen selbst und für gleiche Rechte und gleiche Pflichten aller ohne Unterschied des Geschlechts, der Ab- und der Abstammung. Von diesen Anschauungen ausgehend bekämpft sie in der heutigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und Unterdrückung der Lohnarbeitenden, sondern jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung richte sie sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Rasse. Das ist eigentlich ein wahnwitzig modernes Programm. wenn man das heute übersetzen würde, würde man sowas dran schreiben wie Triple Oppression oder Intersektionalität. Denn das Programm ist kein reines weiße Männer, Arbeiter, Blaumann und der Rest ist uns egal Partei oder Klasse, 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 sondern es steht ausdrücklich drin, die Sozialdemokratische Partei kämpft gegen jede Diskriminierung nach Geschlecht, sie kämpft gegen Rassismus, total klare Ansage, und sie kämpft gegen Diskriminierung nach Weltanschauung, also politische Diskriminierung und für Leute, die anderer Meinung sind. Das ist ein Programm, was ich nach wie vor total interessant finde, was in der Geschichte auch oft untergeht, dass unter dem Einfluss des Marxismus die Sozialdemokratie nämlich ein universalistisches Programm angenommen hat. Universalistisch deswegen, weil es nicht nur eine partikulare Gruppe irgendwie befreien wollte, die in der gegenwärtigen Gesellschaft benachteiligt war, sondern weil es gesagt hat, weil es die Vision einer völlig neuen, herrschaftsfreien Gesellschaft eingefordert hat und versucht hat, die auszubuchstabieren und so halt dabei klar angesagt hat, dass auch andere Herrschafts- und Diskriminierungsverhältnisse in der sozialistischen Gesellschaft mit aufgehoben werden müssen. Dieses Programm ist so nicht umgesetzt worden, sonst würden wir ja im Sozialismus leben. Ihr wisst, das ist nicht der Fall. Es ist auch in den Kämpfen nicht immer konsequent durchgehalten worden. Es gab nach wie vor Sexismus in der Partei. Es gab auch rassistische Stimmen. Es gab antisemitische Vorfälle. Aber das universalistische Programm war ein Korrektiv gegen diese anderen Sachen und hat dazu geführt, dass die Sozialdemokratie eigentlich immer die fortschrittlichsten bzw. emanzipatorischen Positionen eingenommen hat, auch bei Kämpfen, die jetzt außerhalb des engeren Klassenkampffeldes lagen. Ich möchte das an zwei Beispielen klar machen und mal kurz ausbuchstabieren. Das eine ist die proletarische Frauenbewegung und das andere ist die Auseinandersetzung der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung mit dem Antisemitismus Ende des 19. Jahrhunderts. Die proletarische Frauenbewegung ist ein spannendes Beispiel, weil die proletarische Frauenbewegung wurde 1890 nicht legalisiert. Es galten nach wie vor Vereinsgesetze in den einzelnen Staaten, die fast überall die Mitarbeit von Jugendlichen und von Frauen in politischen Vereinen verbieten. Also Frauen und Kinder dürfen nicht mitmachen, sind unmündig, sollen nicht sich einmischen. Und dazu muss man wissen, ja, Vereinsgesetz, da machen wir halt keinen Verein. Aber politische Parteien waren Vereine. Politische Parteien hatten keine Rechtsform, die Partei oder eingetragene Partei oder irgendwas, wie das heute ist, sondern wer einer Partei beitreten wollte, musste dem lokalen Wahlverein der Partei beitreten. Das heißt, Frauen durften per Gesetz nicht Mitglieder der Sozialdemokratie sein und durften auch keine eigene Partei gründen in irgendeiner Form. Das war ein riesiges Problem und gegen das haben die Frauen massiv gekämpft. Es gab sozusagen einen dreistufigen Kampf. Erst gab es illegale Frauenversammlungen oder nee, man hat versucht, sie legal zu machen, aber hat keine Vereinsgründung vollzogen. Die Polizei hat diese Veranstaltungen trotzdem verboten, weil das ja so vereinsähnliche Strukturen waren. Dann hat man überlegt, wie macht man das? Dann hat man nur noch einzelne Frauen als Vertrauenspersonen gewählt auf Versammlungen, weil wenn nur noch eine Person als Sprecherin da ist, dann ist es keine Gruppe mehr, die man auflösen konnte. Mit dieser Bewegung haben die Frauen das Verbot ziemlich lange unterlaufen und als sich das nicht mehr halten ließ, gab es 1908 eine vereinsrechtliche Reform, ein neues Reichsvereinsgesetz, das die verschiedenen Vereinsgesetze der einzelnen Gliedstaaten des Deutschen Reiches vereinheitlicht und das erstmals auch Frauen politisches Engagement erlaubt hat. Die Sozialdemokratie hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das so zustande kommt. Und eine der ersten Dokumente, die überhaupt zum Thema Frauenbewegung was sagt, ist schon 1879 verfasst worden im Schweizer Exil, weil da die Partei, wie ihr eben gelernt habt, noch verboten war. Und das ist August Bebels Buch Die Frau und der Sozialismus. Das ist ein relativ interessantes Dokument, weil das mehr gelesen wurde, deutlich mehr als das Kapital. Es war das meistgelesenste Buch in der sozialistischen Bewegung, der Arbeiterbewegung. Man hat das nachgewiesen, so alte Bibliotheksexemplare vom Kapital, mal nachgeguckt, wie weit die aufgeschlagen worden sind und so. Und die Seiten ab 120 waren alle pieksauber. Und das war, das ist interessante historische Forschung. Das war bei Die Frau und der Sozialismus nicht so. Dieses Buch hat, glaube ich, bis 50 Auflagen erlebt. Ich weiß nicht, wann die 50. jetzt war. Ich glaube 1913 oder so. Die 50. ist die Endauflage. Bebel hatte ewig dran weitergeschrieben und weitergebastelt, immer was Neues reingemacht. Das Interessante an dem Buch ist, dass es nicht irgendwie Klassenkampf und die Jungs heißt oder der Klassenkampf und dies und das, sondern er macht eigentlich eine Geschichte von Produktionsverhältnissen, bemüht sich darum, halt den historischen Materialismus von Marx und Engels sozusagen populär darzustellen, aber er stellt Produktionsverhältnisse dar anhand der Geschlechterverhältnisse, indem er immer sagt, wie war die Stellung der Frauen in der Urgesellschaft, soweit wir das irgendwie wissen nach heutigem Kenntnisstand, wie war die Stellung der Frau in der Sklavenhaltergesellschaft, wie ist die Stellung der Frau im modernen Kapitalismus, wie wird sie sein im Sozialismus. Und da verknüpft er halt die Eigentumsfrage mit der Frage der Geschlechterverhältnisse und popularisiert halt Schriften, die halt Engels hat ein ähnliches Buch geschrieben, das heißt Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Das ist 1883, das liest Bebel dann und baut den ganzen Kram in die nächsten Auflagen von seinem Buch ein. Das ist da so ein bisschen parallel gedacht alles. Und da stehen dann so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass der Übergang von der Jäger- und Sammlergesellschaft zu Ackerbau und Viehzucht, Engels sagt, eine welthistorische Niederlage des weiblichen Geschlechts war, weil mit der Übergang zur Setzhaftigkeit gibt es erstmal Besitz an Land. Vorher zieht man da so drüber und sammelt halt die Bären ab und dann kommt man nächsten Sommer wieder, wenn wieder welche da sind und man kann es irgendwie nicht besitzen, es gibt keinen Zaun drum. Und aber mit Ackerbau und Viehzucht macht es Sinn, halt einen Zaun drum zu ziehen, zu sagen, es ist mein Acker und es ist Schluss. Und dann macht auch sowas wie das Erbrecht erstmal Sinn, weil man möchte ja, dass die eigenen Kinder das haben. Und ab dem Punkt macht sowas wie Monogamie auch erstmal Sinn. Und er versucht daran nachzuweisen, wie halt Monogamie, Patriarchat, Verhältnis von Frau als, dass Frauen als Besitz betrachtet werden, in solchen Gesellschaften in ihren Rechten halt radikal geschmälert sind, sehr eng zusammenhängen mit der Eigentumsfrage und versucht halt ähnliche Sachen halt auch im Kapitalismus halt nachzuweisen, wo es halt eine gewisse Angleichung der Rolle von Männern und Frauen gegeben hat, aber eben noch keinerlei Gleichberechtigung und sagt halt eben, für die Befreiung der Frau brauchen wir halt sozialistische Produktionsverhältnisse, weil nur sozialistische Produktionsverhältnisse mit Gemeinschaftseigentum bedeuten, dass es keine Eigentumsprivilegien mehr gibt, das Erbrecht und die Einteilung der Menschen in Klassen oder eben auch in Geschlechter dann keinen Sinn mehr macht. Und es gibt ein tolles Kapitel über kommunistische Küche, wie man halt gemeinschaftlich kocht und die Frauen halt von der Hausarbeit erlöst werden, die, ich glaube, das ist ein so schönes Zitat, Millionen von Frauen ihre Gesundheit und ihre gute Laune kostet. Dieses Buch wird so ein bisschen auf der Grundlage organisiert Clara Zetkin, die proletarische Frauenbewegung. Sie setzt es erstmals um in so eine Art gewerkschaftliches Programm, schreibt eine Broschüre, die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart, wo halt erstmals konkrete Forderungen gestellt werden, wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, weil Frauen damals schon sehr oft Arbeiterinnen sind, gerade in der Textilindustrie, fast nur Frauen arbeiten, aber einfach viel weniger kriegen als die Männer in Männerberufen, weil die Theorie dahinter ist, der Mann ist der Haupternährer, die Frau macht einen Zuverdienst, ähnlich wie die Kinder, die halt auch viel weniger verdienen, aber trotzdem teilweise Kinder und Jugendliche in den Fabriken halt voll mitarbeiten müssen. Diese Zustände bekämpft halt die proletarische Frauenbewegung und anders als viele Differenzfeministinnen in der liberalen Bewegung, wo es auch eine Frauenbewegung gibt, auch ein Verein deutscher Frauenvereine, die aber sagen, ja, Männer haben die Rolle, Frauen haben die Rolle und Frauen sind für Bildung und Erziehung zuständig und es ist halt so, aber deswegen, damit Frauen Lehrerin wählen können, müssen sie studieren dürfen, also eher aus so einer Differenz der Geschlechter argumentieren und eine natürliche Ordnung da modernisieren wollen, aber irgendwie noch davon ausgehen, dass Geschlechter halt festgelegt sind und die sind halt so, ist im Marxismus diese Festsetzung nicht da. Einfach. Also Geschlecht ist eine Kategorie, die sozial gesetzt ist, die mit Eigentumsverhältnissen zu tun hat. Es gibt sowas wie Gebärfähigkeit, das stimmt. Aber es gibt keine natürliche Frauenrolle. Im Gegenteil, man sieht eine ständige Entwicklung von Frauenrollen. Was bedeutet, dass Frauenrollen historisch verändert, historisch verbessert werden können? Und das ist natürlich ein Programm, was interessant ist für die Arbeiterinnen in der Textilindustrie, die aufmucken gegen die meist männlichen Fabrikherren und für gleiche Löhne kämpfen. Trotzdem sind in dieser Zeit nur 2% der Gewerkschaftsmitglieder Frauen und nur 0,7% der gesamten organisierten Arbeiterfrauen, aber die Zahlen steigen halt rasant an. Das sind Zahlen, glaube ich, von den 1890er Jahren und die Bewegung wächst. Und obwohl halt nach wie vor Sexismus, diskriminierendes Verhalten weiter in der Partei vorkommt, obwohl alle Abgeordneten Männer sind, weil es kein Frauenwahlrecht gibt, also kein aktives Frauenwahlrecht und auch kein passives Frauenwahlrecht. Figur wie Rosa Luxemburg muss als Schriftstellerin wirken, weil sie nicht gewählt werden kann ins Parlament, anders als Karl Liebknecht, der Parlamentarier ist. Obwohl halt diese Diskriminierungen da sind und vielleicht von manchen Männern in der Partei auch ganz bequem so hingenommen werden, bietet halt dieser Marxismus durch seine Grundlage des historischen Materialismus eine Möglichkeit für Frauen, anders zu agieren in der marxistischen Bewegung, in der Arbeiterbewegung, als sie das in konservativen Bewegungen oder in Liberalismus könnten. Was interessant ist, und damit möchte ich dieses Kapitel zu Geschlechterverhältnissen schließen, ist, dass auch an anderen Debatten, wo man es nicht vermutet wird, vermutet hat, Geschlechterverhältnisse aufgegriffen werden. Die allererste Debatte um die Entkriminalisierung von männlicher Homosexualität findet im Deutschen Reichstag statt, wo erstmals das auf den Tisch kommt. Warum ist das eigentlich verboten? Sollte der Staat das verboten? Muss der Staat den Leuten in die Betten gucken? Und die Person, die Rede hält und sagt, der Staat hat in den Betten der Leute nichts zu suchen und der Paragraph 175a, der männliche Homosexualität unter Strafe verbietet, muss abgeschafft werden. Diese Person ist niemand anders als August Bebel, der legendäre Führer der Sozialdemokratie, der die Forderung übernommen hat von einem wissenschaftlich-humanitären Komitee rund um Magnus Hirschfeld und anderen Leuten und der zwar relativ vorsichtig argumentiert, eine eher liberale Argumentation vorträgt nach dem Motto gegen Überwachungsstaat und Privatsphäre und Ähnliches, aber nichtsdestotrotz der allererste ist, der sich öffentlich in einer Parlamentsrede für die Entkriminalisierung von Homosexualität und für Schwulenrechte einsetzt. Auch ein Beispiel, wie eben Geschlechterverhältnisse eine Rolle gespielt haben oder zumindest durch die sozialistische Bewegung eine ganz andere Öffentlichkeit bekommen haben, als sie es nur mit Petitionen oder außerparlamentarischen Aktionen bekommen hätten. Die zweite Sache, die ich angekündigt hatte, ist das Verhältnis zum Antisemitismus. Im Erfurter Programm, ich habe das zitiert, wird Diskriminierung nach Rasse als eine Sache genannt, die der Sozialismus abschaffen möchte. Der Begriff Rasse wird hier nicht dekonstruiert. Wenn man das so liest, denkt man, okay, die gehen davon aus, es gibt verschiedene Menschenrassen. Das ist tatsächlich, wenn man Bebels Reden liest, ist es so, dass er davon irgendwie so ein bisschen ausgeht. Dennoch wird der Begriff entbiologisiert. In dem Sinne, dass Rassismus als politisches Verhältnis begriffen wird, also als politisches Verhältnis, was hergestellt wird durch den europäischen Kolonialismus. Damit ist eine Form des Rassismus, die die SPD seit ihrer Existenz beschäftigt hat, benannt, die deutsche und europäische Kolonialpolitik, die im Parlament heftig bekämpft wurde, also insbesondere der Hero-Nama-Krieg, da gibt es die ersten Reden, die sich dagegen wenden und das auch benennen als, ich weiß nicht, ob das Wort Völkermord schon fällt, aber die diesen Krieg in Deutschland öffentlich machen und sagen, das ist eine Schlachterei und es darf auf gar keinen Fall so weitergehen und wir fordern halt Aufklärung, was da eigentlich passiert, kommen aus der Sozialdemokratie und die Sozialdemokratie ist auch auf europäischer Ebene vergleichsweise fortschrittlich im Vergleich etwa zur holländischen Sozialdemokratie, wo einer der großen Führer selber eine Plantage in Indonesien besitzt und wenig Interesse daran hat, dass das mit dem Kolonialismus aufhört, ist es in Deutschland immer mal wieder ein Thema, dass das ein Riesenproblem ist und irgendwie abgeschafft gehört. Das ist sozusagen der Rassismus nach außen. Es gibt zwar schon in der Zeit auch schon Schwarze in Deutschland, aber es ist eine ganz minimale, marginale Gruppe von Leuten, die eigentlich keine wirkliche Bevölkerungsminderheit ist, die irgendwie dauerhaft Präsenz hat. Das beginnt da erst. Deswegen, wenn man sich guckt, wie wird Rassismus nach innen bekämpft oder welches Verhältnis haben die Sozialdemokratinnen und die Sozialistinnen dazu, dann muss man sich den Antisemitismus angucken. Das ist nämlich eine Gruppe von Menschen, die schon länger in Deutschland lebt, seit mehreren Jahrhunderten vielleicht. Vielleicht seit über 1000 Jahren und die in gerade in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, massiv mit rassetheoretischen, menschenfeindlichen Theorien abgestempelt wird, obwohl sie sich politisch emanzipieren können, politisch gerade eine Gleichberechtigung erreicht haben. Aber die Gegenreaktion ist ein massiver völkischer Antisemitismus, der sie halt mit Rassetheorien zum Outsider erklärt und sagt halt, diese Leute haben in Deutschland eigentlich nichts zu suchen. Der Marxismus und die Arbeiterbewegung sind ein Sperrriegel gegen diese sich neu formierende Form des Antisemitismus, die eben erstmals rassetheoretisch argumentiert, wo sie vorher der traditionelle Antisemitismus eher christlich-religiös argumentiert hat, die sind irgendwie falsch, weil sie keine Christen sind. Das wird jetzt biologisiert und heißt, die sind irgendwie falsch, weil sie einer anderen Rasse angehört. Genau. Die Sozialdemokratie wirkt hier als Sperrriegel, sorgt dafür, dass soziale Proteste gegen Kapitalismus, gegen Modernisierung der Gesellschaft in antikapitalistische und nicht in antisemitische Bahnen geraten. Eins der ersten Punkte ist Engels Intervention gegen Eugen Düring. Eugen Düring ist ein sogenannter Kathetersozialist. Das ist eine Gruppe von Akademikern, die, man könnte sagen, konservative Gesellschaftsreformer sind, die oft auch sozialpolitische Maßnahmen in irgendeiner Form vorschlagen. Katheter deshalb, weil das Pult halt in der Universität, der berühmte Katheter, und das sind Leute, die halt von diesen Sozialismusgesetzen und Ähnlichem nicht betroffen sind, weil sie vielleicht sozialpolitisch argumentieren, aber keine revolutionäre Position in irgendeiner Form einnehmen. Einer dieser Leute, der relativ einflussreich ist, ist Eugen Düring. Und Engels schreibt so eine Art Düring-Bashing mit einem Buch, das in der Bewegung bekannt wurde als der Anti-Düring. Und eigentlich geht es um Dürings konservative Positionen, aber an mehreren Stellen gibt ihm Engels auch noch an anderer Stelle einen mit, denn Düring ist auch einer von diesen ersten Rasse-Antisemiten. Ich habe nochmal ein Zitat dafür, was Engels da schreibt, da muss ich hier kurz reinsuchen. Genau. Engels kritisierte, dass Düring das aus der Bigotterie des Mittelalters überkommene Volksurteil gegen die Juden als ein auf Naturgründen beruhendes Natururteil bezeichnete. Engels nimmt diesen Antisemitismus jedoch nicht als das Hauptding bei Düring, sondern eher als so eine nebensächliche Marotte. Er schreibt dann zum Beispiel, Düring kann die Wirklichkeitsphilosophie nicht fertigbringen, ohne seinen Widerwillen gegen Tabak, Katzen und Juden als allgemeines Grundgesetz der ganzen übrigen Menschheit, die Juden eingeschlossen, aufzudrängen. Engels verdrängt Eugen Düring und hat damit die erste Intervention gegen Antisemitismus abgeschlossen. An einer wichtigen Stelle, wo es noch relativ unklar ist, wie dieser Sozialismus eigentlich aussieht, wie viele Leute dazu gehören, was das eigentlich macht, wird schon ein Kontrapunkt gesetzt, wer nämlich nicht zum Sozialismus gehört, Düring und die Antisemiten. Trotzdem ist die Antisemitismusanalyse dahinterher, wenn Engels sagt, das ist ein mittelalterliches Vorurteil, das ist etwas aus einer alten Gesellschaft, das noch in die Moderne reinragt, heute und auch schon eigentlich eine Generation später völlig wiederholt, weil offensichtlich das nichts ist, was einfach verschwindet, sondern im Gegenteil, der Antisemitismus sich gerade mit der Entstehung des Kapitalismus modernisiert, erneuert und so weiter. Was man auch daran erkennen kann, dass dieser Antisemitismus wächst. Also er wird so eine Art Erkennungszeichen für ein nationales Bürgertum und wird so eine Art Brücke, mit der verschiedene Faktoren, verschiedene Fraktionen des Bürgertums ihre eigenen Interessengegensätze überwinden und sich vor allen Dingen auch gegen die entstehende sozialistische Bewegung positionieren und so eine Art gemeinsamen Nenner haben, wir gegen die, der einerseits antisozialistisch ist, was immer so Outsider, mit denen redet man nicht und das sind Staatsfeinde, aber der Antisemitismus hat ein ähnliches Glied. Deswegen kommen die auch immer im Doppelpack, ähnlich wie Antisemitismus und Antikommunismus. Die konkreten antisemitischen Organisationen, die man da nennen kann, sind zum Beispiel der Bund der Landwirte, was eigentlich eine Organisation von Großgrundbesitzern ist, die aber sehr viele kleinere Bauern auch umfasst und mitorganisiert und so relativ geschickt halt eine Art Agrarlobby gründet, und deren äußere Propaganda beruht im Wesentlichen auch auf Antisemitismus und dem Bild vom halt vom schaffenden Landwirt gegen den jüdischen Händler. Der Alldeutsche Verband ist ein anderer, eher ein Flottenverein, von der Rüstungsindustrie unterstützt, eher das Bürgertum, das urbane Bürgertum, das sich da identifiziert und die Flotte total toll findet. Ein anderer Verein, der antisemitische Propaganda vertreibt, ist der Deutsch-Nationale Handlungsgehilfenverband. Das ist eine gewerkschaftsähnliche Organisation, keine richtige Gewerkschaft, würde ich sagen, die vor allen Dingen Angestellte, White-Collar-Worker, würde man auf Englisch sagen, und die bürgerliche Mittelschicht vertritt. Dieser Verband zeigt, dass nicht alle Lohnabhängigen irgendwie immun sind gegen Antisemitismus. Das ist auch bei Lohnabhängigen, insbesondere bei den Leuten in der entstehenden Angestelltenschicht, die sich bewusst abgrenzt von Arbeitern, die sagt, wir gehören nicht zu diesen schmutzigen Leuten, wir sind halt bürgerliche Leute und streben halt sozusagen, die sich nach oben orientiert, eher zum Chef als zu den Arbeitern in der Fabrik. Da ist der Antisemitismus eine wichtige Sache. Aber er kommt natürlich auch bei den Fabrikarbeitern vor und diese antisemitische Propaganda fällt, die insbesondere auch religiös noch verbrämt wird, die auch in den Volksschulen halt durchaus noch immer mal wieder aufpoppt, findet auch bei der Arbeiterklasse Gehör. Aber die organisierte Arbeiterschaft, die in dieser Zeit im Aufstieg begriffen ist, in Gewerkschaften und in der Sozialdemokratie, bekämpft diese Tendenz. Als zum Beispiel ein evangelischer Hofprediger namens Stöcker eine christlich-soziale Partei gründen will und gesagt, okay, wir machen jetzt eine soziale Partei, aber keine sozialistische und überhaupt diese ganze Sozialistensache, die gefällt uns nicht, weil eigentlich sind die Juden an allem schuld und macht da halt Versammlungen und macht ein riesiges Ding. Die Sozialdemokratie geht hin, sprengt diese Versammlung, übernimmt die Bühne, hält ihre eigenen Reden und crasht das ganze Ding, mehr oder weniger. Das ist dann vorbei und dieser Stöcker gewinnt halt nie wirklich Follower für das, was er da macht. Und das ist so ein ganz konkretes Moment, wo man sagen kann, okay, allein durch ihre Existenz und dadurch, dass sie gesagt haben, wir haben ein anderes Programm, wir haben eine andere Theorie, Antisemitismus gehört nicht dazu und wir sind die eigentliche Vertretung der Arbeiterklasse und nicht so Pfarrer und Antisemiten wie ihr. Und das halt auch politisch durchziehen, hat die frühe Sozialdemokratie ein Sperrige gebildet und dafür gesorgt, dass Antisemitismus sich nicht weiter verbreitet in der Arbeiterbewegung oder gar zu einem konstitutiven Moment wird. In Österreich ist es anders. Da ist diese christlich-soziale Bewegung sehr erfolgreich. Die österreichische Sozialdemokratie versucht es sehr ähnlich. Da ist sogar der Anführer Viktor Adler selbst aus der jüdischen Familie, hat sich zwar taufen lassen, verleugnet aber nie, dass er aus einer jüdischen Familie kommt. Die greifen die auch heftig an, schaffen das aber nicht, den Durchbruch zu verhindern. Und die christlich-soziale Strömung stellt halt den Wiener Bürgermeister Lüger und hat sich total festgesetzt sozusagen. Hauptsächlich durch Mittelklassewahlen, das kann man relativ klar nachweisen, weil es ein Zensuswahlrecht gab, wo die Arbeiter weniger Stimmen hatten als die Mittelklasse. Und so wird dieser Lüger, oder Luega heißt der, glaube ich eigentlich, ich spreche das immer falsch aus, Bürgermeister. Und der Antisemitismus verbreitet sich halt in diesem Milieu wesentlich stärker, als er das in Deutschland zur selben Zeit kann. Das schlägt irgendwann um, aber es ist eine relativ interessante Sache, dass diese Bewegungen, die komplett gleich heißen, beide in Frontstellung zur Sozialdemokratie geraten und dass dieser Kampf halt eben auch unterschiedlich ausgeht. Ich möchte noch ein Kneipenzitat bringen aus einem Polizeibericht von 1893, das jenseits der großen Organisationen nochmal runtergeht an die Basis, wie da die Debatte um Antisemitismus aussah. Ich muss es eben nachschlagen, 184. Es gibt nämlich ein Buch von einem britischen Historiker namens Evans, das kann ich sehr empfehlen, das heißt Kneipengespräche im Kaiserreich. Der hat in Hamburg einen Polizeiarchivbestand aufgetan, wo drauf stand Berichte ohne Wert. Und dann gemerkt, dass das die ganzen Spitzelberichte sind von den Zivilschutzmännern, die in die Arbeiterkneipen in Hamburg gegangen sind und immer mitgeschrieben haben, was die Sozialisten da so reden. Und die Berichte, wo jetzt nicht die große Verschwörung drin war, haben die in den Ordner geschmissen, wo Berichte ohne Wert. Und das ist natürlich sozialhistorisch total wertvoll, weil man sonst halt nie weiß, was da eigentlich gelaufen ist. Man kann sich Reichstagsreden angucken und sieht halt, Bebel spricht gegen Antisemitismus im Reichstag, aber hat das den normalen Arbeiter überhaupt erreicht? Also das ist halt, sind ja immer zwei Sachen. Und da hat er antisemitische Zitate tatsächlich gefunden und es gibt diesen Antisemitismus an der Basis, aber gleichzeitig wird festgestellt, dass es verschiedene Milieus gibt, und wo das Antisemitische und das Sozialdemokratische sehr getrennt sind. Es gibt antisemitische Kneipen, die von bestimmten Leuten frequentiert werden, und es gibt sozialdemokratische Kneipen. Ein Polizeibericht von 1893 berichtet, dass einige sozialdemokratische Wirte zu den Antisemiten überliefen, um das wohlhabende Kleinbürgertum als Kundschaft zu gewinnen. Dies ging jedoch schief. Ich zitiere, da nun ihre Wirtschaften des Abends immer leer standen und dieselben nicht mehr vor Hunger ins Bett gehen konnten, so kamen sie doch zu der richtigen Ansicht und haben sich der Sozialdemokratie wieder angeschlossen, wodurch auch ihre Wirtschaften wieder in den Gang kommen. Ich denke, das sagt einiges aus, dass dieses Programm keine Diskriminierung nach Rasse, Geschlecht und so weiter an der Basis nicht völlig verloren war und dass der Antisemitismus als politische Bewegung zwar nicht nur das Kleinbürgertum erfasst hat, man wird garantiert den einen oder anderen antisemitischen Arbeiter finden, aber dass das sozialdemokratische Milieu bis hin in die Hamburger Affenkneipe auf eine bestimmte Trennung aus war und dass es relativ klar war, es gibt die und es gibt wir und die Antisemiten sind nicht wir. Der Bruchpunkt beim Verhältnis der SPD zum Antisemitismus war, dass die SPD sich rückhaltlos zur Assimilation bekannt hat. Also es gab da wenig Raum für religiöse Differenz oder Religiosität überhaupt. Die haben propagiert, dass man eben aus der Kirche austritt. Die meisten Juden sind dementsprechend auch aus den Synagogengemeinden ausgetreten. Und es gab halt wenig Verständnis für ein kulturelles jüdisches Eigenleben, weil man gesagt hat, das ist Religion, das brauchen wir nicht. Warum? Vergiss es halt. Und es gab auch wenig Verständnis für Zionismus. Einerseits, weil das ja irgendwie religiös ist, andererseits, weil es irgendwie nationalistisch ist, andererseits aufgrund einer sehr damals richtigen Kritik, dass insbesondere eine Siedlung in Palästina sich nur verwirklichen ließe, wenn der britische Kolonialismus da irgendwie Platz frei macht von den Leuten, die da jetzt schon wohnen. Die Kritik wurde vertreten. Es wurde aber nichtsdestotrotz dieser Kampf gegen Antisemitismus geführt und wirklich bis in die letzte Kneipe hinein geführt. Ein weiteres Argument, eine weitere Sache, die auch noch interessant ist, wenn man sich die Reichstagsfraktion anguckt, 110 Sozialdemokraten im Reichstag 1912, das war der größte Wahlerfolg der SPD in der Vorkriegszeit, die ever hatten. Die waren Wahlsieger, indem sie stärkste Fraktion und stärkste Partei waren. Davon waren 12 jüdische Sozialisten, also etwa 10% der Fraktion. Das sind 10-mal mehr als die 1% jüdische Minderheit, die in Deutschland damals gelebt haben. Das hat natürlich auch immer wieder dazu geführt, dass die Partei als solches antisemitisch angegriffen wurde, als Judenpartei und Ähnliches. Das hat die Partei aber nicht gestört, weiterhin Juden und Jüdinnen eben auch, aber in der Fraktion alles Männer, daher nur Juden, einen Platz einzuräumen in einer Zeit, als sehr viele bürgerliche Parteien Rücksicht aufgenommen haben und keine jüdischen Kandidaten oder weniger jüdische Kandidaten aufgestellt haben, weil sie Schiss hatten, dass der verbreitende Antisemitismus vielleicht zu weniger Wählerstimmen führen könnte. Man kann also zusammenfassend sagen, Teil des urbanen Judentums geht in die marxistische Bewegung als Weg der Emanzipation. Die Sozialdemokratie ist auch ganz persönlich für Leute, die für Leute, die sich selbst verwirklichen wollen oder raus aus der Diskriminierung wollen. Ein Emanzipationsraum ist eine Organisation, wo sie erstmal so nicht mit Diskriminierung zu tun haben oder zumindest mit weniger. Und man findet deshalb jüdische Politiker auf allen Flügeln der Sozialdemokratie. Auch das finde ich interessant. Es gibt Hugo Hase für das Marxistische Zentrum. Es gibt Eduard Bernstein für den eher am rechten Flügel der Partei angesiedelten Revisionismus. Es gibt Rosa Luxemburg auf dem radikal linken Flügel der Partei. Das ist die allererste Reihe. In der zweiten, dritten Reihe wird man ähnliche Biografien und ähnliche Karrieren immer wieder finden. Von säkularen Juden und Jüdinnen, die sich halt der Sozialdemokratie angeschlossen haben, weil sie das als Weg der Emanzipation sehen. Damit möchte ich das Kapitel zu Antisemitismus und Sozialdemokratie schließen und mal erklären, was diese drei Flügel eigentlich sind, Revisionisten, Zentrum und so weiter. Und das wird der letzte Teil vom Vortrag sein. Das Zentrum der Sozialdemokratie ist der sogenannte orthodoxe Marxismus um Karl Kautsky. Und das ist sowas wie die Partei Mitte, die den rechten Flügel und den linken Flügel so ein bisschen in Check hält und sagt, ja, wieso sollen wir irgendwas ändern? Wir sind halt die geilste Partei ever. Wir haben jedes Jahr mehr Wahlergebnisse. Wir sind jetzt schon stärkste Partei. Irgendwann übernehmen wir den Laden. Wir müssen gar nichts ändern. Diese Position, die erstmal konservativ klingt, wird aber von den Theorie-Marxisten. Also Kautsky ist der Chefideologe der Partei, hat ein großartiges Buch geschrieben, Die Ursprünge des Christentums, also wirklich eine marxistische Religionskritik, die jeder mal lesen sollte und auch andere Sachen. Und ist mehr oder weniger der Nachfolger von Friedrich Engels in der Theorieproduktion. Und der besetzt diesen Spot in der Mitte der Partei unter dem Label orthodoxer Marxismus. Gleichzeitig kann Kautsky mit seiner Erfolgsrhetorik nicht so ganz verbergen, dass es trotz zahlenmäßiger Folge, also Wahlergebnisse immer steigend, stärkste Partei, Mitgliederzahlen immer steigend, Mitgliederzahlen der Gewerkschaften immer steigend, Löhne steigen, trotzdem wesentliche politische Erfolge, die jenseits dieser graduellen Steigerungen, also es gibt quantitative Erfolge, aber es gibt keine qualitativen Erfolge, könnte man zusammenbringen. Was wäre qualitativ? Qualitativ wäre, wenn sich am politischen System des Kaiserreichs irgendwas radikal ändert. Das tut's aber nicht. Man hat die Wahl gewonnen, aber man hat einen Reichstag, in dem nach wie vor der Kaiser bestimmt, wer die Regierung führt, wer der Kanzler ist und wer der Minister ist. Der Reichstag kann den Haushalt beschließen, das ist ein wichtiges Recht, aber er kann nicht sagen, diese oder jene Regierung rufen wir ein. Man hat zudem alle wichtigen Gesetze müssen zusätzlich noch durch den Bundesrat. Im Bundesrat sitzen die einzelnen Staaten. Der wichtigste Staat ist Preußen, der da eine Vetomacht hat, weil es der größte und bevölkerungsreichste Staat ist. In Preußen gibt es nicht nur ein Dreiklassenwahlrecht, nachdem halt die Wählerinnen in drei Klassen eingeteilt werden. Das erste Drittel, das erste Drittel der Steueraufkommen zahlen, dann eine Mittelklasse, die mittelmäßig Steuern zahlen und dann in der dritten Klasse der Rest, die wenig oder gar keine Steuern zahlen. Und alle kriegen gleich viel Abgeordnete, was aber bedeutet, dass eine kleine Minderheit der Elite-Steuerzahler genauso viel Abgeordnete hat, wie die übergroße Mehrheit der Wähler in der dritten Klasse. Also man hat ein nach Steuer gestaffeltes Wahlrecht. Die AfD fordert das heute wieder, back to the roots. Sieht man auch, wo diese Partei steht. Und dieses Dreiklassenwahlrecht sorgt natürlich dafür, dass die Sozialdemokraten in den preußischen Landtag, die haben mehr Stimmen als die Konservativen, weil die Sozialdemokraten kriegen 8 Abgeordnete und die Konservativen kriegen 140 Abgeordnete. Das ist ein sehr bequemes Ding. Und dieser preußische Landtag hat so eine Art Veto-Power, indem er über den Bundesrat halt jede fortschrittliche Maßnahme, jedes Gesetz, was der Reichstag vielleicht machen kann, kippen kann. Dazu hat der preußische Landtag noch eine zweite Kammer, wo die Sitze erblich sind, weil es nämlich Adlige sind, die da sitzen. Das sogenannte Herrenhaus. Die Sozialdemokratie schafft es nicht, das, was eigentlich der reaktionäre Anker ist, was auch der Punkt ist, wo nicht nur das industrielle Kapital, sondern vor allen Dingen die ostelbischen Junker, also die Grundherrenklasse, die Grundbesitzer und der preußische Adel, wo die halt ihren Griff in den Staat behalten, wo relativ klar ist, also quasi festgeschrieben ist, was das für ein Klassenstaat ist. Dieses Ding kann die Sozialdemokratie nicht sprengen, sondern im Gegenteil, das Dreiklassenwahlrecht wird sogar in Hamburg und in Sachsen 1896 neu eingeführt und die Sozialdemokratie kann das nicht verhindern. Es gibt also etwas, was man nur als politische Stagnation eigentlich beschreiben kann, bei gleichzeitigem Wachstum der Bewegung. Zwei Auswege werden in dieser Zeit 1890er vorgeschlagen. Der eine wurde genannt, Eduard Bernstein und der Revisionismus, der halt sagt, ey Kautsky, du und dein marxistisches Gerede, du gibst einfach nur nicht zu, dass wir hier nicht so richtig weiterkommen, sondern wir müssen unsere Partei umbenennen und sagen, was wir machen. Wir sind eine demokratisch-sozialistische Reformpartei. Wir müssen halt erstmal alles auf dieses Wahlrecht setzen und dann den linksradikalen Kram und Revolution und so weiter, das vertagen wir. Weil ohne, wenn wir nicht mal freie Wahlen haben, können wir sowieso nichts ändern. Also ist sozusagen Rechtsausleger eher hin in so ein bürgerliches Programm. Rosa Luxemburg, die Gegenbewegung, die sagt, wir müssen Wahlrechtskämpfe als spontane Massenorganisationen führen. Wir sind zwar für Wahlrecht, das ist die nächste politische Stufe. Wir sagen nicht, wählen bringt eh nichts, aber der Kampf um das Wahlrecht muss eine revolutionäre Dimension haben, indem man so viele Leute auf die Straße bringt, dass der Staat das halt einfach sonst so viel Angst hat, dass es einem gewährt. Die Luxemburg und Liebknecht, Luxemburg und Bernstein sind sozusagen die Hauptkontrahenten im sogenannten Revisionismusstreit, der halt eben da, wo geht die Partei hin, diesen Streik immer weiter auffecht. Faktisch verliert Bernstein, der Revisionismus wird 1903 offiziell verurteilt, aber obwohl Bernstein verliert, gewinnt nicht Luxemburg, sondern Kautsky und das marxistische Zentrum und die Weiter-so-Linie setzt sich durch. Und das ist, glaube ich, ich habe hier in meinen Notizen stehen einen Scheinsieg, eine Selbstblockade. Einerseits hat man sozusagen revisionistische, auf eine Rücknahme des Marxismus abzielende Tendenzen ausgebremst. Andererseits weiß man nicht, wo man mit diesem preisgekrönten Marxismus weiterhin will, weil man keine Praxis entwickelt hat, die vorwärts weist. Luxemburg versucht es halt nochmal mit der sogenannten Massenstreikdebatte 1905, wo sie halt die russische Revolution zum Vorbild nimmt und sagt, hier, guck, auch selbst in einem Land, wo jede sozialistische Bewegung illegal ist, schaffen die das massenhafte Streiks zu organisieren und eine riesige Bewegung. Und es läuft halt eben nicht alles von oben nach unten, sondern es wächst halt in revolutionären Prozessen vieles von unten nach oben. Und die Partei muss von solchen Prozessen lernen und sowas fördern, wo es nur geht, am besten selber Massenstreiks organisieren. Da sind natürlich die Gewerkschaften davor und sagen, um Gottes Willen, wo kämen wir denn dahin? Und machen sofort einen Gewerkschaftstag und eine Resolution, wo drin steht, der Generalstreik, wie er von Anarchisten und ähnlichen Leuten ohne jede Erfahrung proklamiert wird, ist general Unsinn und sowas machen wir nicht. Und Punkt. Und damit ist das ausgebremst, obwohl die Partei gar nicht so sehr gegen Massenstreik ist. Aber die Gewerkschaften, die ihn eigentlich durchführen müssten, haben sich schon so gut eingerichtet im neuen Staat, weil sie ihre Tarifverträge haben, weil viele von ihnen in Verhandlungskommissionen sind. Viele sind in Krankenkassenbeiräten, in der AOK Selbstverwaltung und Ähnlichen integriert. Und man hat so ein bisschen Schiss, dass das alles in so eine Riesenkampagne, wo man gar nicht weiß, ob man die vielleicht gewinnt oder vielleicht nicht gewinnt, sich auflöst, dass dann vielleicht die Gewerkschaften wieder verboten werden. Das hat man noch so im Kopf. So vor 12 Jahren waren wir verboten. Jetzt sind wir eine Riesenorganisation und haben 33 Millionen Goldmark in der Kasse. Das gibt uns einerseits total viel Macht, Streikgeld zu zahlen. Andererseits Besitz, Eigentum verpflichtet, bindet, erzeugt halt auch eine gewisse Immobilität, wie man in dieser Massenstreikdebatte sehen kann. Diese Stagnation ist meiner Meinung nach der Hauptgrund für eine wirklich welterschütternde Krise, die die Sozialdemokratie erlebt. Und damit möchte ich zum Ende des Vortrags kommen, zu dem Bruchpunkt, nämlich der 2. und 4. August 1914, als die deutsche Arbeiterbewegung halt es nicht schafft, dem Ersten Weltkrieg irgendwas entgegenzusetzen. Die Gewerkschaften machen am 2. August eine Sitzung und nicht mal ansatzweise wird darüber geredet, ob man durch Streiks vielleicht den Krieg verhindern kann, obwohl es Ende Juli noch Massendemonstrationen auf den Straßen gegeben hat und viele Leute fordern, dass irgendwas passiert und die Basis strömt und erwartet halt Führung, erwartet irgendwie Losungen, erwartet, dass irgendwas passiert. Aber diese Demos, sie bekommt halt keine Führung, sondern im Gegenteil. Die Gewerkschaften beschließen in einem Nebensatz, dass man in dieser Situation nicht streiken kann und in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion setzen sich nach längerer Debatte mehrheitlich diejenigen durch, die sagen, man muss die Kriegskredite, also die Finanzierung des Krieges bewilligen und wir sind halt angegriffen worden und wir können jetzt nicht sozusagen dem Vaterland die Verteidigung verweigern, denn es ist ja ein Verteidigungskrieg. So, damit bricht die Partei quasi zusammen, sie erscheint stark, aber ihre Stärke ist sozusagen eine Scheinstärke, weil sie in dieser zentralen welthistorischen Stunde es nicht schafft, eine andere Politik zu machen. Die Linke ist total marginalisiert, paralysiert und braucht halt Jahre, um sich zu reorganisieren. Erst 1917 gründet sich eine unabhängige sozialdemokratische Partei, in der sich die Kriegsgegner vereinen, und daraus entsteht später als eine Abspaltung aus dieser USPD die KPD, und damit hat man die welthistorische Trennung, die das ganze 20. Jahrhundert geprägt hat, die Trennung zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus, und die Phase, in der Sozialdemokratie, Sozialismus, Kommunismus alles irgendwie dasselbe bedeutet, ist vorbei, die Partei zerfällt und es gibt eben diese Konstellation, die das den Rest des 20. Jahrhunderts prägt. Damit möchte ich schließen und lade euch zu Kritik und Widerspruch und Diskussion ein. Danke.